Ja, der Raum ist offen, um Fragen zu stellen. Bitte seien Sie so freundlich, sagen Sie kurz Ihren Namen und warten Sie vor allem, bis Sie eines dieser tragbaren Mikrofone haben, damit auch wirklich alle Sie hören können. Wer möchte beginnen?
Ich möchte erst die Kollegen bitten, dass sie auch aufs Podium kommen, damit wir auch gemeinsam jetzt die vorgetragenen Ergebnisse hier diskutieren können.
Ist alles so klar, dass sich keine Fragen stellen, Herr Juncker?
Herr Professor Weißhaupt, wir haben gerade die Förderquoten gesehen, die Entwicklung der Förderquoten in den Ländern. Und da haben wir in Deutschland weit, glaube ich, einen Anstieg zu verzeichnen. Vor dem Hintergrund der UN-Behindertenrechtskonvention, der Inklusion, der inklusiven Bildung, haben wir eigentlich einen Auftrag, den gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne Behinderung weiter auszuweiten. Jetzt sehe ich aber, dass das gelungen ist in den Ländern, dass sie sich auf den Weg gemacht haben, aber ohne, dass der Anteil der Schüler, die in Förderschulen beschult werden, zurückgegangen ist. Heißt das in der Analyse, frage ich, wer politisch, die wollten mir ja Empfehlungen geben, haben Sie gerade gesagt, heißt das im Prinzip, dass wir, solange wir Förderschulen vorhalten, also Angebote vorhalten, wir davon ausgehen müssen, dass die Bedarfe auch in unverändertem Umfang weiter bestehen?
Also ja, vielleicht antworte ich auf die Frage selbst. Ich meine, man muss natürlich sehen, dass dahinter auch gewisse institutionelle Eigeninteressen bestehen. Und wenn zum Beispiel die Gutachten für eine Förderschulüberweisung gestellt werden von der Grundschullehrerin, wie das in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, die den Antrag auf Sonderschuleinweisung gestellt hat, in Verbindung mit einem Förderschullehrer, der dann aus der möglicherweise aufnehmenden Schule kommt, dann hat man da im Grunde genommen eine Interessenskoalition zulasten des Kindes. Und ich denke, wenn man, wie das in einigen Ländern jetzt diskutiert wird, dahin kommt, dass diese sonderpädagogischen Begutachtungen von Personen durchgeführt wird, die kein Eigeninteresse zum Beispiel an der Förderschulüberweisung haben oder sozusagen als neutrale Akteure agieren könnten, dann könnte die Entwicklung sich eben schon anders entwickeln, als das im Moment der Fall ist. Ich meine, wir haben jetzt ja hier nicht differenziert, das sollte man eben auch noch anmerken, nach sonderpädagogischem Förderbedarf. Wir haben ja international natürlich schon auch Sonderschul- oder Förderschulquoten von 1-2%, die sich dann auf bestimmte Förderbedarfe beziehen und auf bestimmte Konstellationen. Und ich denke, das sollte man jetzt auch einfach in Rechnung stellen, dass man diese Debatte eigentlich nach diesen Förderarten differenziert führen müsste. Und sicher der Bereich Lernen ist sicher der, wo sich am ehesten anbietet, dann auch zu sagen, das sind eigentlich Maßnahmen, die auch in allgemeinen Schulen durchgeführt werden können, zumal wir dann auch eine zunehmende Forschung haben, die eigentlich sagt, dass dieses Lernmilieu der Förderschule gerade jetzt für lernbehinderte Kinder nicht gerade dazu angetan ist, deren kognitive Entwicklung besonders zu stimulieren und sozusagen die dann auch voranzubringen. Ich meine, eigentlich könnte man ja schon sagen, die Tatsache, dass ein Großteil der Schüler aus dieser Schulart, obwohl sie den Auftrag hat, die Kinder besonders zu fördern, dann trotzdem ohne Hauptschulabschluss die Schule verlassen, könnte man ja im Grunde genommen schon gegen diese Art der Förderung wenden. Herr Rauschenbach.
Herr Junkamp, was man sehr schön sehen kann, wir haben es, glaube ich, jetzt im letzten und im vorletzten, glaube ich, auch schon deutlich gemacht, die Zusammenhang mit der Gesamtschulstruktur, weil es ist nicht zufällig, dass wir in den neuen Bundesländern höhere Sonderbeschulungsanteile feststellen können im strukturell gesprochen zweigliedrigen Schulsystem. Das macht nochmal die ganze Problematik deutlich. Man sagt auf der einen Seite zwar kein eigener Hauptschulgang, auf der anderen Seite aber damit höhere Sonderbeschulungsquoten, gerade bei den Lernbehinderten. Das zeigt das ganze Dilemma, wobei man eigentlich wieder sagen müsste, demografisch angesichts des Rückgangs der Zahlen müssen ja die Schulen, auch die Grundschulen, Selbsterhaltungsinteresse haben. Also insofern, da zeigen Sie die ganzen Ambivalenzen, aber es wird deutlich, es liegt nicht allein an Kindern, sondern es liegt an Schulverhältnissen, die dieses miterzeugen. Und das ist ja, glaube ich, die wichtigste Botschaft.
Weitere Fragen? Ja, bitte.
Danke. Mira Futters, Verband Bildung und Erziehung. Meine Frage schließt sich dem an.
Es ist ja ausgewiesen, dass die Quote derjenigen, die ohne Schulabschluss von der Schule gehen, auf 6,5% gesackt ist. Mich würde interessieren, wo eigentlich in der statistischen Beobachtung die Schüler, die nun mit sonderpädagogischem Förderbedarf entweder in die Regelschule oder in die sonderpädagogische Einrichtung gegangen sind, dann bleiben. Also diese Aussagen, wie hat sich da die Quote derjenigen entwickelt, die den Schulabschluss schaffen oder nicht schaffen? Ist da ablesbar, welcher Bildungsweg dann eingeschlagen werden kann? Danke.
Also ich kann dazu auch was sagen, allerdings nicht, was danach wird, aber ich glaube, interessant ist, wenn wir die Verteilung uns angucken, derjenigen, die keinen Schulabschluss schaffen, dann hatten wir vor 10 Jahren von 100, die das nicht geschafft haben, kamen 40 aus den Sonderschulen und inzwischen sind es fast 60. Also das heißt, der Anteil derjenigen, und das ist genau das Dilemma, was Herr Weishaupt gesagt hat, dass wir einen strukturellen Sackgasseneffekt haben. Obwohl die Idee und Hoffnung ja eigentlich ist, den Kindern besser zu helfen an den Sonderschulen, heißt das, dass eigentlich die Last der nicht-schulischen Abschlüsse inzwischen viel massiver an den Sonderschulen zu finden ist. Und ich glaube, darüber muss man politisch sich Gedanken machen. Wenn man natürlich auch sagt, Sonderschulen sollen gar keinen Schulabschluss vergeben, weil sonst wären sie auch wieder allgemeinbildend, dann fragt man sich, warum denn in dieser Form? Das ist, glaube ich, das ganze Dilemma, über das wir in den nächsten Jahren reden müssen. Und vielleicht ist es ja nicht zufällig, dass wir 2014 dieses Thema mit zum Schwerpunktthema gemacht haben und da sehr viel genauer hingucken müssen.
Bitte.
Mein Name ist Kevin Heidenreich, ich bin vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Herr Professor Weishaupt, Sie haben es kurz angesprochen, es steht auch im Bericht, Übergang berufliche Bildung zur Hochschule. Sie sprechen da von einer Neugestaltung, Neujustierung, gehen aber nicht weiter darauf ein, was Sie damit meinen. Geht das über das, was wir bisher haben, Durchlässigkeit, das Absolventen einer beruflichen Bildung? Professor Wolter wird sicherlich was dazu sagen können. Geht das darüber hinaus zu dualen Studiengängen? Was meinen Sie mit dieser Neujustierung oder Neugestaltung?
Ja, ich bin direkt angesprochen worden. Also ich glaube, an der Stelle müssen wir zwei Entwicklungen auseinanderhalten, zwischen denen es natürlich auch eine gewisse Überlappung gibt. Der eine Aspekt der Neugestaltung sozusagen im Mikrokosmos des Hochschulzugangs ist die Frage einer stärkeren Öffnung der Hochschule für solche Personen, die über eine berufliche Qualifikation verfügen, aber nicht über eine der traditionellen schulisch vermittelten Formen einer Studienberechtigung. Hier ist in den letzten Jahren scheue noch etwas von einem Durchbruch zu sprechen, aber zumindest ein Schritt vorwärts erreicht worden, dadurch, dass die Kultusministerkonferenz im Jahr 2009 eine Vereinbarung beschlossen hat, die erweiterte Formen des Hochschulzugangs für Berufstätige ohne herkömmliche Hochschulreife vorsehen, vor allem in Gestalt der Tatsache, dass alle Absolventen einer beruflichen Fortbildungsprüfung auf der Ebene Meister, Techniker, Fachwirt und so weiter seit 2009, das war teilweise auch vorher schon in den Ländern vorhanden, aber eben seit 2009 bundesweit automatisch eine allgemeine Hochschulreife erhaben, was sozusagen den Anteil der Personen mit einer Studienberechtigung um etliche Prozentpunkte hochtreibt. Eine andere Frage, und da würde ich mal glatt sagen, da stehen wir erst am Anfang der Diskussion, ist, welche Konsequenzen sich für das Verhältnis von beruflicher Bildung und Hochschulbildung aus dem wachsenden Anteil der Studienanfänger ergeben. Es ist ja bereits erwähnt worden, wir haben im vergangenen Jahr erstmalig in Deutschland eine Studienanfängerquote von 55% gehabt. Hier muss man zunächst hinzufügen, da stecken eine Reihe von Sonderentwicklungen drin. Das sind doppelte Abiturientenjahrgänge aus Bayern und aus Niedersachsen. Das ist das Aussetzen der Wehrpflicht. Wir werden eine ähnlich hohe Anfängerquote dann haben, wenn Nordrhein-Westfalen die doppelten Abiturientenjahrgänge entlässt. Langfristig oder zumindest mittelfristig ist damit zu rechnen, dass die Studienanfängerquote nach dem Peak durch die doppelten Abiturientenjahrgänge wieder etwas zurückgehen wird. Aber langfristig zeichnet sich ab, dass duale Ausbildung und der Hochschulsektor etwa einen gleich starken Anteil an Personen ausbilden werden. Wir haben im vergangenen Jahr in absoluten Zahlen etwa 516.000 Studienanfänger und 525.000 Ausbildungsanfänger gehabt. Also die beiden Systeme nähern sich zunehmend an. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die wir jetzt erst eigentlich so richtig also wahrnehmen und über deren bildungspolitische Konsequenzen wir jetzt intensiver als zuvor zu diskutieren haben. Und hier ist eben vorstellbar, dass wir eine Diskussion darüber führen müssen, wie wir langfristig Ausbildungsangebote und Studienformate schaffen, die den Interessen beider Systeme des Hochschulsektors genauso wie des Sektors der beruflichen Bildung gerecht werden, die in einem stärkeren Maße, als wir das bislang haben, Ausbildungsanteile aus Studium und Berufsausbildung kombinieren. Ein Beispiel hierfür, für diese möglicherweise neuen Formen, hybriden Formen von Ausbildungs- und Studienangeboten, sind die dualen Studiengänge. Es gibt sicherlich andere Varianten, dass Hochschulausbildung in Form von beruflichen Fortbildungsprogramme für Absolventen des dualen Systems angeboten wird. Wir müssen dann über Teilzeitstudium und berufsbegleitende Studiengänge sprechen. Also die Varianz ist groß, aber hier stehen wir, was diese Neujustierung des Verhältnisses von Hochschulbildung und beruflicher Bildung betrifft, sicherlich gerade am Anfang der Debatte.
Ja, Herr Heidenreich, wenn ich dazu etwas ergänzen darf. Die ganze Frage erschöpft sich eben nicht in der traditionellen Durchlässigkeitsdebatte. Die verkürzt das Problem ganz erheblich. So sinnvolles unter sozialen und inzwischen auch ökonomischen Aspekten sicherlich ist, also Durchlässigkeit zu verbessern. Aber wenn Sie die Arbeitskräftebedarfsentwicklung sich anschauen, und wir werden heute Nachmittag in dem dritten Forum darüber berichten, dann zeigt sich ja, dass wir als Hauptbeschäftigungsbereich den mittleren Bereich bis auf Weiteres behalten werden. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also der bleibt bei über 50%, umschließt aber nicht nur diejenigen, die in der dualen Ausbildung einen Abschluss erreichen, sondern auch diejenigen, die eine vollzeitschulische, was ja ein Etikettenschwindel ist, weil auch die schulischen Ausbildungen hohe Praktikumsanteile haben, die fast genauso groß sind wie bei der dualen Ausbildung. Wir reden auch, wenn man also solche Zahlen, da 526.000, da 533, glaube ich, hatten wir als Neuanfänger im dualen System. Wir reden da ja von ganz unterschiedlichen Jahrgängen. Nicht? Und im Augenblick haben wir, wenn wir es auf der Neuzugänge etwa immer noch bei beiden, wenn wir beide Ausbildungssysteme des mittleren Bereichs unterhalb der Hochschulausbildung nehmen, haben wir auf der Sekundar 1 Linie etwa noch zwischen 65% und 70%, die darin ausgebildet werden. Aber in der Perspektive muss man ja sagen, wissen wir nicht, wie sehr sich jetzt auch, sagen wir mal, der mittlere Bereich ausdifferenziert in wissensintensive und weniger wissensintensive Ausbildungsbereiche und es neue Überlappungen zwischen neuer Hochschulausbildungsstruktur, sprich Bachelor, und mittlerer Ausbildung geben. Darüber werden wir, wie wir zu neuen Verschränkungen kommen. Denn es macht ja keinen Sinn, jetzt eine wilde, sagen wir mal, Idealkonkurrenz zwischen Hochschule und mittlerem Bildungsbereich zu starten, so. Also ich fand die Überschrift von Frau Gillmann im Handelsblatt letzte Woche ganz schön. Die Hochschulen nehmen, also dieses Klau-Argument, nicht? Klauen gewissermaßen den Firmen die Auszubildenden. Wir, glaube ich, können zeigen, dass es so, jedenfalls so einfach nicht ist. Aber das Problem ist sicherlich, angesichts der demografischen Rückläufigkeiten, dass wir Probleme bekommen werden, wenn wir nicht es zu neuen Verschränkungen von mittlerer Ausbildung und Hochschulausbildung schaffen, die für beide wirklich ein Gewinn sein können. Und darüber sollten wir mal intensiver diskutieren, als wir das jetzt hier im Augenblick haben. Aber vielleicht können wir heute Nachmittag einen Anfang machen.
Ja. Andreas Brenner von der Universität Osnabrück. Eine Frage, Sie haben im Bildungsbericht darauf hingewiesen, dass die Unterrichtsversorgung im Grundschulbereich in den musischen Fächern, also Kunst und Musik, in der Regel von fachfremden Personen überdurchschnittlich unterrichtet wird, aber gleichzeitig auch eine hohe durchschnittliche bis hohe Zufriedenheit von Seiten der Schulen, was die Lehrerversorgung angeht, besteht. Da wäre die Frage, wie sich das erklärt, also wie diese hohe Zufriedenheit doch zustande kommt, welche Art von Befragungen da eigentlich durchgeführt worden sind.
Wir haben für diese Frage eine Schulleitungsbefragung durchgeführt, die dann natürlich auch nach Schularten wieder unterschiedliche Ergebnisse hat, die dann auch gerade bei der Grundschule, Hauptschule auch nicht so positiv ausfallen wie jetzt insgesamt oder jetzt etwa bei den Gymnasien. Die Frage ist natürlich, wie ist dieser Befund zu interpretieren? Und man neigt natürlich dann aus der Szene heraus leicht dazu, das zu interpretieren, ja, die Schulen nehmen diese Fächer nicht ernst. Und deshalb ist das für sie auch nicht so bedeutsam, ob da nun ein Fachlehrer unterrichtet oder nicht. Wenn man aber jetzt zum Beispiel sich die Statistik des fachfremderteilten Unterrichts in Nordrhein-Westfalen ansieht, das ist das einzige Bundesland, das diese Statistik veröffentlicht, wenigstens für die Sekundarstufe 1, dann muss man feststellen, dass es andere Fächer gibt, in denen genauso viel Unterricht fachfremd erteilt wird. Also etwa zum Teil in naturwissenschaftlichen Fächern, vor allem auch in der Erdkunde und in anderen Lernbereichen. Von daher ist das, glaube ich, eine Einschätzung, die sich auf die Gesamt- oder man kann natürlich sagen, insgesamt unbefriedigende Situation der fächerspezifischen Lehrerversorgung bezieht und darauf bezogen eine Einschätzung von den Schulen erfolgt. Also da können wir im Detail natürlich nichts zu sagen, aber wir haben eben nur jetzt davor gewarnt, dass man jetzt das umstandslos dann sagt, diese Zufriedenheit ist im Grunde genommen eine Fehlwahrnehmung der Realität.
Kai Marz von der Universität Potsdam. Ich habe eine Frage zur Flexibilisierung der Bildungsverläufe. Herr Staatssekretär Jungkamp hat ja angedeutet, dass durchaus geradlinige Bildungsverläufe bis zum Abitur 11 Schuljahre umfassen können oder aber eben auch 14 Jahre. Und das ist ja eine hochspannende Frage, wie sich diese beiden Extremgruppen zwischen der Mittelgruppe möglicherweise entwickeln. Gibt es schon Hinweise aus den Zahlen, die Ihnen vorliegen, ob es hier Unterschiede zwischen verschiedenen Sozialgruppen gibt, wer welchen Bildungsweg präferiert und wie erfolgreich die jeweiligen Bildungswege dann letztendlich auch sind?
Also das ist, glaube ich, eine spannende Frage, wie wir im nächsten Bildungsbericht ein bisschen ausführlicher untersuchen müssen. Es gibt bisher dazu noch keine Zahlen, weil die Entwicklungen natürlich auch erst in den letzten Jahren sich abzeichnen. Nur scheint es eben so zu sein, dass es durchaus da auch differenzielle Verhaltensformen gibt, also aus den unterschiedlichen Sozialgruppen sowohl die einen als auch die anderen gibt. Die einen, die ihre Kinder möglichst schnell Bildungswege durchlaufen lassen, als auch solche, die dann ihren Kindern noch so eine längere Schulzeit gönnen möchten. Also dazu kann man aber vielleicht, Herr Marz, Sie sind ja jemand, der in dem Feld forscht, da können Sie uns vielleicht eher was sagen, als wir das tun können, die wir nur auf Statistiken im Wesentlichen auf verfügbarem Material basierend argumentieren können.
Also wir haben keine Gesamtanalysen durchgeführt, das ist auch immer schwierig, weil gerade die Schulstatistik uns so nicht sonderlich hilft, was die biografischen Verläufe anbelangt. Was wir aber zeigen können ist, und das finde ich schon einen ersten Indikator in diesem Bereich, ist das Alter beim Beginn der dualen Ausbildung. Und da stellen wir im Mittelwert fest, dass 19,5 inzwischen das Alter ist, in dem die eine duale Ausbildung beginnen, was einen erstmal erstaunt, wenn man sozusagen alltagspraktisch darüber nachdenkt. Und das haben wir, und das finden Sie auch im Bericht, differenziert nochmal nach der Herkunftszeit. Also diejenigen, die mit Hauptschulabschluss kommen, ohne Hauptschulabschluss kommen, die ein Abitur gemacht haben. Und interessant ist, dass wir dort feststellen, dass diejenigen, die mit Abitur sind, die natürlich naturgemäß die Ältesten und erwartungsgemäß die Ältesten sind, was den Beginn der dualen Ausbildung anbelangt, aber an zweiter Stelle diejenigen sind, die keinen Schulabschluss haben. Das heißt, da merkt man natürlich die Effekte vom Übergangssystem, die sind dann mehrere Jahre im Übergangssystem und kommen dann irgendwann dann doch vielleicht in eine duale Ausbildung. Und an diesen Punkten kann man schon sehr schön zeigen, wie sich es verschiebt. Die mit mittleren Abschlüssen sind die schnellsten, die kommen am frühesten rein. Und genau das sind so Differenzierungen, aber das müsste man jetzt über den ganzen bildungsbiografischen Verlauf hier im Grunde genommen schon fragen, wann gehen die Kinder, beginnen sie mit der Schule und wann enden sie hinten? Und diese Gesamtanalysen gibt es bislang nicht.
Herr Maas, ich glaube, man muss zunächst einmal das Wort von der Flexibilisierung doch etwas relativieren. Verwiesen wird da ja in der Regel dann auf die beruflichen Schulen. Das sind aber in dem Sinne keine beruflichen Schulen, sondern das sind Berufsoberschulen, Berufsgymnasien, also alles Schulen, die im Grunde genommen mit Beruf zunächst einmal nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, wenn man damit einen Abschluss, der zum Einstieg in den Arbeitsmarkt direkt befähigt, meint. Also, und diese Schulen haben in den letzten 30 Jahren in Deutschland natürlich einen starken Aufschwung in unterschiedlichen Ländern in unterschiedlichem Maße. Und von daher ist das nicht so erstaunlich, aber Sie wissen ja aus der Tosca-Studie, also Sie kennen das ja alles, wie das gelaufen ist, welche Eltern da bei den Berufsgymnasien und Berufsoberschulen in besonderem Maße ihre Kinder hinschicken. Und das ist etwas, was in früheren Jahren, also bildungsgeschichtlich die Realschulen, die Realoberschulen waren und dergleichen mehr. Ob wir dadurch jetzt diese relativ späten Einstiege in eine Ausbildung erklären können, denn man muss sich ja mal, also ob es da Umwege gibt. Herr Rauschenbach hat auf diese Grafik, die wir da zeigen, hingewiesen. Das Hauptargument ist in meinen Augen nicht diejenigen ohne Hauptschulabschluss, die im Übergang sind, die haben ja keinen Abschluss, sondern das Hauptargument ist, wie kommt es, dass wir bei den, ich jetzt sage jetzt mal in Anführungsstrichen, den Normalabschlüssen so späte Einstiege haben, dass selbst Jugendliche mit mittlerem Abschluss erst mit 19 Jahren im Durchschnitt in eine duale Ausbildung hineinkommen. Und entsprechend, also, und das sind ja so Sachen, wo man fragen muss, was spielt sich heute eigentlich in diesen Bildungsbiografien ab? Und das wissen wir nicht genug. Man kann hoffen, dass wir durch die NEPS-Daten in den nächsten Jahren dadurch ein Mehr an Informationen bekommen.
Mein Name ist Ute Welscher, ich betreue den Bereich musikalische Bildung bei der Bertelsmann Stiftung und meine Frage schließt ein bisschen an die Frage von Herrn Professor Brenner an, zum Schwerpunkt. Wenn man das liest und hört, was Sie sagen und schreiben zur Bedeutung der musisch-kulturellen Bildung, gerade für die Sprachförderung, ist ja naheliegend, denke ich, für jeden. Und aber gleichzeitig sieht, wie erschreckend die Datenlage ist in diesem Bereich. Sowohl, also man weiß weder, wie diese wirklich sehr umfassenden und anspruchsvollen Bildungspläne, in denen ja die musisch-kulturelle Bildung durchgehend super vertreten ist, wie die umgesetzt werden, noch das ganze Thema Qualifizierung für Kitas. Wir haben da selber eine Mini-Studie gemacht und haben ehrlich gesagt ziemlich erschreckende Ergebnisse gehabt, nur in einem ganz kleinen Rahmen, dass nämlich dieses Thema Musik, Kunst aus der Erzieherausbildung relativ rausrutscht. Ja, da würde mich einfach interessieren, ob Sie diese Diagnose teilen und ja, Ihre Einschätzung dazu.
Gute Frage.
Herr
Rauschenbach ist gefragt.
Also zum letzten Punkt, da muss ich Ihnen widersprechen, das ist nicht der Fall. Wir haben durchgehend in allen Ausbildungen in den Bundesländern für die Erzieherausbildung ist es obligatorischer Bestandteil der Ausbildung. Und interessant ist, auch das haben wir im Schwerpunktkapitel drin, dass die Erzieherinnen, wir haben in unserer WIF, in unserer Weiterbildungsbefragung Erzieherinnen gefragt, wo sie die größten Mängel, wie sicher sie sich fühlen in bestimmten Themenbereichen. Und da ist im künstlerisch-musischen Bereich, sind zwar tendenziell die größten Defizite, aber trotzdem sagen die Hälfte, sie fühlen sich relativ sicher. Also es ist nicht so, dass wir hier sozusagen ein dramatisches Loch erkennen. Die interessante Frage ist, wir haben es gerade sozusagen nebenher geflüstert, ob man ernsthaft im frühkindlichen Bereich diskutieren soll, dass wir eigenständige Ausbildungen dafür benötigen, wie wir das jetzt von der Schule erkennen, was Herr Weishaupt gesagt hat. Ich bin da sehr zurückhaltend, würde sagen, ich glaube, wir brauchen bei der Grundausbildung der Erzieherin das als obligatorischen Bestandteil, das muss gut sein und müssten zum Zweiten wirklich auf Kooperation, das, was Herr Weishaupt auch gezeigt hat, mit Musikschulen, mit Jugendkunstschulen, anderen Akteuren setzen und diese Kooperation stark machen. Ich glaube, sonst überfordern wir die Kindertageseinrichtungen, wenn die jetzt alle noch Spezialkräfte für irgendwelche Sonder, dann kommen die Nächsten und sagen, ja, für Sport brauchen wir auch welche und ich glaube, das wird nicht funktionieren. Deswegen ist die integrierte Ausbildung im Prinzip gut und da sehe ich keine gravierenden Defizite. Das kann man besser machen, aber das gilt für Sprache und andere Dinge ganz genauso und da müssen wir eher dann latent über die Akademisierung der Ausbildung sprechen.
Ja, Gerd Rosa, mein Name, Sekretariat der Kultusministerkonferenz. Herr Professor Weishaupt, Sie haben vorhin bei Ihren Ausführungen in Bezug auf den Ausbildungsstellenmarkt eigentlich ein komplett konträres Bild gezeigt von dem, was sonst in der Medienberichterstattung im Moment zu vernehmen ist. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, stellen Sie fest, dass eigentlich in fast allen Bereichen eher von einem Ausbildungsplatzmangel noch ausgegangen werden muss. Dazu wäre meine Frage, gibt es von Ihrer Seite, von der Autorengruppe Bildungsberichterstattung hier tiefergehende Erkenntnisse, ob es sich dabei eher um ein strukturelles Problem handelt oder eher um ein Matching-Problem in dem Sinne, dass die Ausbildungsplatzbewerber nicht die erforderlichen Qualifikationen mitbringen, um erfolgreich eine Ausbildung absolvieren zu können?
Danke. Wir können Ihnen darauf keine wirklich befriedigende Antwort geben. Aber ein Teil der Antwort, wenn Sie diese Grafik in Erinnerung haben, die aus dem ist schon da. Es sind gerade nicht die Berufe, die von Jugendlichen, sagen wir mal, mit Hauptschulabschluss oder Realschulabschluss, sondern es sind ja gerade die Berufe, in denen die Nachfrage kein hinreichendes Angebot bekommt, die im Grunde genommen heute von Realschulabsolventen, guten Hauptschulabsolventen und Jugendlichen mit Hochschulzugangsberechtigung gestützt wird. Es ist offensichtlich, dass also wir einen vermutlich krisenbedingten Rücklauf der Ausbildungs Zahlen, Herr Weishaupt, wenn Sie die E1, darf ich noch mal rein, seit 2008 noch nicht wieder aufgeholt haben. Also deswegen muss man sagen, dass die Betriebe und die Unternehmen heute vielleicht doch in vieler Hinsicht eine etwas kurzsichtige Ausbildungspolitik machen, wenn man die demografische Entwicklung sich anschaut, weil es ja diese Berufe sind, die, wo wir also die größten Engpässe im Angebot noch haben, die zukunftsträchtig sind und die in Zukunft wirklich ein Mehr an mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mehr an Beschäftigten auch absorbieren werden. Aber wir müssen noch eins hinzufügen, lassen Sie mich das noch sagen. Wir reden von hochaggregierten Durchschnittsdaten, also auf Bundesebene. Das schließt nicht aus, und das will ich jetzt auch deutlich betonen, dass es umgekehrt regionale Engpässe durchaus also für Unternehmen auch inzwischen gibt, insbesondere Herr Jungkamp, in den östlichen Bundesländern, da haben wir inzwischen regional ganz bedenkliche Situationen. Also das muss man auch in Rechnung stellen, dass diese regionalen Differenzen in dieser anderen Grafik natürlich mit zum Tragen kommen.
Professor Gold. Ja, Andreas Gold, Universität Frankfurt. Ich möchte noch mal zu dem Schwerpunktthema kulturelle Bildung zurück. Im Bericht steht, dass kulturelle Bildung eine eigenständige Zielsetzung hat. Und es wird ja auch in Fußnoten darauf verwiesen, dass die Befundlage recht unklar ist, in welcher Weise kulturelle Bildung transferiert auf, sagen wir mal, kognitiven Lernerfolg und andere Indikatoren des Bildungserfolgs. Ich hätte jetzt die Frage, hätte es denn Indikatoren gegeben, gibt es denn Analysen, die Sie nicht darstellen, aus denen ersichtlich würde, inwieweit die Inanspruchnahme kultureller Bildung kovariiert mit anderen Indikatoren Bildungsbeteiligung oder des Bildungserfolgs?
Ja, wir haben ja diese zwei zentralen Studien, die das BMBF in der Richtung in Auftrag gegeben hat, auch zitiert, die eben da keinen sozusagen eigenständigen Effekt kultureller Betätigung nachweisen können. Es gibt sicher eine umfangreiche Forschung, die eben auch solche Zusammenhänge durchaus nachweist, aber dann ist eben wieder die Frage, wie weit dann eben Kovariaten berücksichtigt sind. Und gerade bei den Studien scheint man ja da sozusagen hinsichtlich der methodischen Anforderungen auch etwas anspruchsvoller gewesen zu sein und von daher eben auch im Hinblick auf den eigenständigen Effekt, wenn man so will, der kulturellen Betätigung auch nichts nachweisen zu können. Ich denke aber auch, dass es eine Forschungsrichtung ist, die aus meiner Sicht jetzt auch gar nicht so fruchtbar ist. Denn der entscheidende Punkt ist, dass es ein entscheidender Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung ist, dass sich jemand mit Kultur und kulturellen Aspekten auseinandersetzt, in dem Feld aktiv ist. Und das sollte man fördern, unabhängig davon, ob man dadurch irgendwelche externen Effekte für andere Bereiche hat. Und so haben wir jetzt ja auch argumentiert. Und ich glaube, sollte man auch jetzt sozusagen einen Blick auf die Eigenständigkeit dieses Bereiches auch tun.
Frau Futasch, die letzte Frage.
Ja. Sie haben im Bildungsbericht das Literalitätsniveau der erwachsenen Bevölkerung dargestellt. Mich interessiert, wie bewerten Sie denn, dass in der Gruppe der Führungskräfte so knapp 11% als funktionale Analphabeten aufgeführt sind? Das ist die Tabelle I und sowieso.
Also ich glaube, das ist ein Missverständnis, dann irgendwelche Maschinenführer, die also irgendwelche Gabelstapler oder so fahren, aber keine Führungskräfte. Also zunächst muss man sagen, die Zahlen, die wir hier referieren, sind Zahlen, die aus diesem Number-One-Bericht übernommen sind. Und wir haben, ich weiß noch, dass wir das eben auch mit diskutiert haben, dass wir, Sie meinen jetzt I14A. Genau, da muss man eben sagen, das ist sozusagen ein Zitat aus dieser Studie und wir haben ja auch die Quelle explizit zitiert und dazu können wir jetzt inhaltlich nicht Stellung nehmen, weil wir die Studie nicht gemacht haben und weil wir zwar auch an der Stelle, muss ich gestehen, selbst gestolpert sind, aber wir können jetzt auch nicht einfach da an den Definitionen in der Studie selbst Änderungen vornehmen.
Ja, Herr Jungkamp, noch eine Frage.
Herr Professor Wethke, wir haben gerade gehört, dass die Hauptschüler durchaus Schwierigkeiten haben, adäquate Ausbildungsberufe zu bekommen. Und ich will jetzt nicht über Lern- und Ausbildungsfähigkeit und so etwas sprechen, auch den Lehrern da keinen Vorwurf machen, hinreichende Qualifikationen sind nicht da, sondern mal ganz anders fragen. Ist es möglich,
dass die Anforderungen in den einzelnen Ausbildungsberufen sich im Laufe der Jahrzehnte deutlich verändert haben, sodass es Ausbildungsberufe gab, die früher sehr wohl für Hauptschüler geeignet wären, waren heute aber für die gleiche Schülerklientel nicht mehr. Und die Frage, die ich anschließe, ist, müssen wir möglicherweise politisch darüber nachdenken, wenn wir diesen Abschluss beibehalten, ihn grundsätzlich neu auszurichten? Und wenn ja, sagen Sie mir gleich wie.
Herr Jungkamp, Sie müssen darüber nachdenken als Politiker. Das ist gar keine Frage. Also die durchschnittliche Erhöhung der kognitiven Voraussetzungen für alle Berufe, nicht nur für die hochqualifizierten Berufe, also nicht nur für die Bankkaufleute, Versicherungskaufleute, für die Informatikerinnen, also für Informatikkaufleute oder Industrieelektroniker und so weiter, sondern sie müssen es auf allen Ebenen, sie müssen es selbst für den Bäcker und selbst für den Maler und weil in allen Bereichen, und das hat in allen Bereichen erhöhte Anforderungen nicht nur technischer Art, sondern auch kommunikativer Art, weil so etwas wie Kundenorientierung in allen Berufen mittlerweile zum festen Bestandteil geworden ist. Und das wissen Sie, dass die Sozialpartner da sich völlig einig sind, dass es da keine Differenz gibt. Und dass wir im letzten Jahrzehnt bei der strukturellen Ausbildungsstellenknappheit eben so viele Hauptschüler, die keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, hängt auch damit zusammen. Das heißt nicht, dass sie dümmer sind als vor 50 Jahren. Das ist nicht der Punkt. Das ist manchmal eine Irre, sondern dass das kognitive Durchschnittsniveau. Jürgen Baumert hat mal eine intelligente Bemerkung dazu gemacht. Er hat sehr viele intelligente Bemerkungen gemacht. Aber ich möchte gerne diese zitieren, nämlich, dass er gesagt hat, also das neue Niveau der bürgerlichen Durchschnittsbildung ist der mittlere Abschluss heute. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen, weil also von den Arbeitsmärkten und von der ganzen, auch von der gesellschaftlichen Kommunikation sich das anbietet. Und deswegen diese 300.000, die da ja immer noch drinstecken, deswegen wird es so ungemein schwer, für die angemessene, nicht nur Ausbildungsplätze, sondern auch zunächst einmal Anhebung ihres kognitiven Niveaus ist. Aber lassen Sie mich ein weiteres Wort sagen. Es macht wenig Sinn, gerade für diese Gruppen alle, es immer so hinzustellen, als ob das alles vor Beginn der Ausbildung geleistet sein müsste. Wir müssen von diesem Spartendenken weg. Die Schule ist für alles Kognitive, die Betriebe sind für alles Praktische zuständig. Wir müssen auch da zu Verschränkungen kommen und vielleicht Betriebe auch in die Lage versetzen und Unterstützungssysteme, dass sie im Bereich der Allgemeinbildung gerade für diese Gruppen mehr leisten können.
Ja, vielen Dank für die Diskussion. Wir beschließen jetzt erstmal und unterbrechen für eine Mittagspause von einer Dreiviertelstunde. Ich bitte Sie, um 13.15 Uhr pünktlich wieder hier zu sein, damit wir dann auch pünktlich schließen können. Vielen Dank.